Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7.9 des Eigenstimmig-Podcast. Hier sind Julia Meder
und Sarah Schäfer.
Ja, und heute sind wir wieder in Berlin und haben ein ganz, ganz schönes Interview mit Corinne Luca geführt. Und was wir gleich dazu sagen müssen, ist, Corinne ist in diesem Fall zu uns gekommen, ins Hotel.
Da zu haben unserer wir Destination in Berlin,
zu unserer Zweigstelle. Genau, und wir haben nämlich, weil bei ihr zu Hause Handwerker waren und das ging nicht anders.
Sehr
und,
laut.
Genau, und deswegen ist sie zu uns gekommen, lieberweise. Und dann haben wir das Interview geführt bei uns im Hotelzimmer, war sehr schön. Und wir haben, Aufhänger war eigentlich das Buch von Corinne, was sie geschrieben hat. Am liebsten sind mir die Problemzonen, die ich noch nicht kenne.
Die ich noch gar nicht kenne.
Ist ein sehr langer Titel, deswegen. da ist es wirklich eine schön, also sie hatte auch einen Blog zugemacht und sie hat einen Podcast zu der Entstehung des Buches gemacht. Mhm. Während das Buch entstanden ist, während sie es geschrieben hat, hat sie einen Podcast zugemacht. Das heißt, man kann das schön mitverfolgen. Und ja, das Buch ist auch sehr, sehr spannend.
Und entstanden daraus, dass sie sich eben mit Frauenbildern, mit Schönheit und mit auch einer feministischen Perspektive darauf in ihrem Blog auseinandergesetzt hat und dafür, glaube ich, auch den Grimme Online Award bekommen hat und daraus dann das Buch entstanden. Also man merkt ihr, finde ich, auch in dem Interview sehr das Fachwissen an, das sie in dem Bereich hat, dass sie dieses Thema nicht mal so eben sich anrecherchiert hat, sondern dass ihr das ein wichtiges Thema ist, dass sie dafür brennt, dass es ihr wichtig ist, da eine Aussage zu treffen. Gleichzeitig schaut sie da auch mit viel Humor drauf und das war wieder so ein Interview. Ich hatte das Buch dann schon fast durchgelesen, als wir sie getroffen haben und war deswegen froh, dass Julia das Interview gemacht hat, weil es euch beiden, finde ich, gelungen ist, euch auch von dem Buch und dem Thema an einigen Stellen zu lösen und ein schönes Porträt auch von Corinne so zu malen, zu sprechen. Mhm. Das fand ich ganz schön.
Und was ich bei ihr halt auch gerade interessant finde, ist gerade die Zeit, in der sie jetzt gerade steckt, weil sie jetzt gerade dabei ist, ihren Job, sagen wir mal, aufzugeben, ihre feste Stelle. Sie erklärt auch, warum und wie und jetzt halt in Selbstständigkeit geht, aber auch das eher als eine Phase quasi ansieht und das einfach mal auf sich zukommen lässt. Also ich finde es ganz spannend, was für Gedanken sie sich auch darum macht. Ist eine sehr schöne Übergangsphase, in der sie gerade ist. Mhm. Ja, und dann haben wir auch noch eine Überraschung. Und zwar hat Corinne uns angeboten, dass wir zwei Bücher verlosen dürfen. Wir können die sehr empfehlen, also wir können das Buch sehr empfehlen. Es ist wirklich schön geschrieben, sehr lustig, sehr informativ. Und alle Infos, wie du das Buch gewinnen kannst, erfährst du dann bei uns im Blog auf eigenstimmig.de und da einfach auf die Folge von Corinne klicken. Genau. Und ja, jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit Corinne. Ich sitze heute mit Corinne Luca zusammen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, was wir jetzt führen werden. Ja, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Du bist Autorin. Das werden wir wahrscheinlich hauptsächlich jetzt gleich drüber sprechen. Aber ich habe gerade noch mal kurz gefragt, weil ich war irgendwie der Meinung, du bist Journalistin. Bist aber gar nicht hauptberuflich.
Nein.
Erzähl doch noch mal, was du machst.
Ja, also von der Ausbildung her bin ich klassische Geisteswissenschaftlerin, habe auch promoviert dann in Kulturwissenschaften und bin dann, das ist ja auch klassisch für geisteswissenschaftliches Studium, in was ganz anderes reingerutscht und habe jetzt über 10 Jahre in einem Versicherungskonzern gearbeitet und dort Projektmanagement gemacht. Auch am Ende viel in die Richtung Kommunikation, Change Management, auch interne Kommunikation, da auch Texte geschrieben. Aber ja, das hatte ehrlich gesagt eher weniger mit dem zu tun, was ich so auf dem Blog und in dem Buch gemacht habe.
Und jetzt hast du seit einiger Zeit einen Blog und jetzt auch ein Buch und schreibst auch für Magazine und Zeitschriften.
Genau.
Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Was machst du da genau?
Genau. Also den Blog, den ich habe, das Makellos-Mag, den gibt es seit 2014 jetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich kann mich ehrlich gesagt selbst immer gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß, dass auf jeden Fall Ende 2013 die Doktorarbeit zu Ende war, die ich da geschrieben habe. Und damit wurde relativ viel Zeit frei. Und dann fing bei mir so das Prokrastinieren an und man landete im Internet und klickte rum. Und dann ist mir relativ spät Late Adopter so dieses Bloggen aufgefallen. Und dann habe ich einfach angefangen zu bloggen. Also ich mag auch so gerne neue Dinge lernen und fand das auch spannend, einfach mal in WordPress zu gucken und so, wie macht man das in HTML, dass das so aussieht. Habe am Anfang fast mehr rumgebastelt an der Seite, als ich geschrieben habe. Und dann habe ich einfach nach und nach dort gebloggt, habe dann irgendwann auch nach ein paar Monaten so Twitter dazu genommen und Facebook. Und dann ging das eigentlich, ganz langsam zu seinen Gang und ist dann 2 Jahre später, also allerspätestens dann 2 Jahre später, natürlich sozusagen bekannter geworden, als es dann die Nominierung gab für den Grimme Online Award und dann sogar auch noch den Gewinn 2016. Und dann war da so der Gedanke, dass ich dachte, oh, vielleicht kannst du das ja auch eigentlich beruflich machen oder zumindest überlegen, ob man das so ausbauen kann, dass da was draus wird, womit man auch Geld verdienen kann. Und das habe ich dann auch in die Hand genommen und habe gedacht, ich nutze diesen Wind vom Grimme Online-Gewinn und habe also überlegt, aus dem großen Thema, was der Blog hatte, der war, ich würde sagen, vielschichtig, auch teilweise ein Tagebuch-Blog, aber hatte dann in der letzten Zeit oder im letzten, ich glaube so vielleicht so Jahr, bevor der Grimme Online Award kam, schon eine grobe Richtung, dass ich also tatsächlich mich so mit Frauenbildern auseinandergesetzt habe. Was begegnet einem so überall in der Werbung, in Zeitschriften? Wie hat man zu sein? Was soll man tun? Was soll man lassen? Wieso macht man eigentlich immer alles falsch? Und habe gedacht, das würdest du eigentlich gerne nochmal so verdichten und zusammenfassen und irgendwie so bündeln. Und das war die Idee für das Buch, also den Blog im Grunde genommen auszuweiten. Ich habe natürlich dann auch immer viel gelesen, also da kommt auch so dieser kulturwissenschaftliche Hintergrund her und wann immer ich so ein Thema habe, will ich auch mehr drüber wissen und hatte auch so einfach so ein paar Studien gelesen, hatte also immer auch so Dinge im Hintergrund, die man jetzt in so einem Blogtext ja nicht unbedingt so gut einbringen kann wie in so einem Buch. Und dann kam das Buch und dann ging das eigentlich ganz organisch weiter. Also irgendwann hat sich die Emotion gemeldet, da kamen dann so ein paar Texte. Und ja, so ging das los. Und da stehe ich jetzt.
Und dein Buch hat einen sehr schönen Titel, den du jetzt mal sagst.
Genau, das Buch heißt Am liebsten sind mir die Problemzonen, die ich noch gar nicht kenne. Mhm. Und wird dann natürlich im Buch auch erklärt. Der Untertitel ist Schönheitswahn-Detox für die Frau von 0 bis 99. Und dann darum geht's auch genau. Entgiften in die andere Richtung sozusagen. Also entgiften von den ganzen Botschaften, die so in Frauenzeitschriften stehen. Mhm. Mit den 3 Kilo weniger wird es glücklicher, gesunder, zufriedener. Bikini-Body wäre doch ganz schön. So muss ich mich anziehen, damit der Mann mir verfällt. So muss ich mich anziehen, damit er bleibt. So hast du dich falsch angezogen, wenn er gegangen ist. So wieder, wenn du den neuen brauchst. Kinder, immer ein großes Thema. Was macht man so alles falsch und richtig als Mutter? Und all diese ganzen Aspekte habe ich halt mir nochmal angeschaut, habe in so Frauenzeitschriften geschaut, habe interessanterweise in 3 Monaten nur mir so eine Auswahl Frauenzeitschriften immer angeguckt und alle Beispiele, die im Buch sind. Ist auch so ein bisschen lustig oder es soll lustig sein, wo ich also die Schlagzeilen verarbeite und so ein bisschen aufs Korn nehme. Und die stammen alle nur aus diesen 3 Monaten, was mich selber so ein bisschen überrascht hat, weil ich mit dem Blog ja auch sozusagen dann viele andere Bloggerinnen noch kennengelernt habe. Es gibt ja mittlerweile viele, die drüber schreiben. Es ist ja auch so ein bisschen, würde ich sagen, mittlerweile im Mainstream angekommen, zumindest in den Online-Medien, ne, dass man nicht mehr so ganz ohne zweimal drüber nachzudenken, sagt hier 20 Kilo abnehmen jetzt nach Weihnachten, ist aber Zeit, ne? Jetzt wird eher auch die ganze Body-Positivity-Sache gehypt etc. Und ich war dann fast selbst überrascht, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, weil ich dachte, vielleicht warst du selber sogar in so einer Blase, ja? Dass du dich so mit Leuten umgeben hast, die das schon auch viel gelesen hatten, auch viel drüber nachgedacht hatten, auch schon so ein Stück zurückgegangen sind. Und als ich dann in diesen 3 Monaten die Frauenzeitschriften durchguckte, war ich fast geschockt, wie viel ich da problemlos fand, was ich also dann sofort benutzen konnte.
Mm. Und du hast ja gerade gesagt, es waren nur 3 Monate, aber das Schlimme ist auch, das ist ja, es kommt ja immer wieder, das sind ja so Zyklen, das ist ja jedes Jahr immer wieder das Gleiche und so, das ist ja so eine Dauerbeschallung, die man dann hat, ne? Ja. Ich glaube, es ist auch schon jeder von uns mal irgendwie auch darauf reingefallen, das Gefühl zu haben, oh, ich bin nicht richtig, ne?
Ja, auf jeden Fall.
So wie ich bin, ja.
Gibt es auch ein paar Seiten im Buch dazu, wo ich so den Jahreszyklus habe, was also immer kommt im Januar, im Februar.
Mhm. Mhm. Die Bikini-Figur im Sommer.
Genau, die Bikini-Figur, der Valentinstag. Dann darf man sich kurz gehen lassen in der Adventszeit, muss aber das Haus schön machen und basteln und sich Gedanken um das Outfit machen und spätestens an Silvester kommen dann wieder die Vorsätze etc., ne? Wie das alles so einmal rumgeht in den 12 Monaten der Themenzyklus. Genau.
Und du hast auch noch was Besonderes gemacht. Während du das Buch geschrieben hast, hast du dazu einen Podcast gemacht und hast quasi berichtet, wie das mit dem Buchschreiben so ist.
Genau.
Erzähl doch da mal rüber.
Ja, also erstmal ging es mir so, dass ich dachte, oh Gott, wie machst du eigentlich den Blog weiter, wenn du das Buch schreibst? Einmal, weil ich damals auch schon so sowieso das Gefühl hatte, das ist so ein bisschen abgeschlossen, die Thematik, also so die diese ganze Schönheitsideal-Thematik. Natürlich kann man immer noch nochmal wieder eine Schlagzeile, aber ich hatte nach den 2 Jahren schon das Gefühl, ich habe jetzt relativ viele Themen eigentlich schon einmal besprochen, ja, und ich würde es sozusagen mit neuen Beispielen füttern, aber ich habe da schon viel, ja, erschlagen, könnte man vielleicht sagen, und natürlich frisst so ein Buch auch einfach unglaublich viel Zeit, und dann war bei mir auch immer im Hinterkopf, dass ich ja selber einfach noch nie ein Buch geschrieben hatte, und man dann natürlich auch anfängt und schaut, und wie baut man sowas eigentlich überhaupt auf, und dann fängt man an, so Schreibratgeber zu lesen, was ist eigentlich guter Stil etc., und da hat mich immer am meisten interessiert, wenn ich irgendwas gefunden habe, wo jemand geschrieben hat, wie ging es mir eigentlich? Ja, was sind so die Höhen und die Tiefen und wie bin ich das überhaupt angegangen? Und dann waren ja auch schon Podcasts sowieso, jetzt ja sowieso viel, viel mehr im Kommen, aber damals ja auch schon, dass ich dachte, das wäre auch mal spannend, so ähnlich wie die Bloggeschichte, da mal zu schauen, was braucht man da eigentlich an Technik, wie kommt so einer dann zu iTunes etc., wie funktioniert das? Und das hat sich dann ganz gut zusammengefunden, war dann auch ein schöner Ausgleich, weil dann hatte man natürlich das Schreiben und das Sprechen. Das war dann noch irgendwie nochmal was anderes, was ich auch wieder gerne gemacht hatte, was dann gut so als Nebenhobby zu dem Hobby Buchschreiben das schön zugepasst hat, dass man sich irgendwie abends oder nach 3-4 Wochen, ich habe ja immer jeden Monat einmal berichtet, weiß gar nicht, wie viele Folgen es waren, 6 oder 7, 9, genau, sich dann nochmal hinzusetzen und das also zu erzählen, wie das ging. Genau, und das war so die Idee zu dem Podcast, dass ich sozusagen das, was ich, wo ich mich immer gefreut habe, wenn ich es gefunden habe, aber es gar nicht so viel gefunden habe, dass Leute mal erzählen, wie ist das so zu schreiben und zum Buch zu schreiben, dass ich das dann einfach gedacht habe, dann mache ich das selber.
Hat das deinen Buchschreibeprozess nochmal verändert, indem du es nochmal so reflektiert hast?
Ich glaube schon, also es ist definitiv so, aber ich denke, das kennen viele. Das ist ja so eine klassische Sache, dass wenn man Dinge erlebt, man immer erstmal natürlich eine Meinung hat oder eine Einstellung dazu oder man ist dann sehr niedergeschlagen oder sehr aufgeregt oder sehr freudig. Und ich habe ja so alle paar Wochen das gemacht. Das heißt, da habe ich ja versucht zu bündeln, was ist passiert in den letzten Wochen. Und ich hatte immer so auf dem iPhone mit der Sprachmemo-Funktion so Dinge aufgenommen. Und es hat wahrscheinlich gar nicht so das Buchschreiben verändert, aber es hat so ein bisschen dieses, was vielleicht auch das Bloggen vom Buchschreiben unterscheidet. Ne? Beim Bloggen setzt man sich hin und hat eine Idee und schreibt das und drückt auch dann eigentlich schnell auf Veröffentlichen. Und dann ist es weg, während man ja bei einem Buch eher überlegt und redigiert und zurückgeht und nochmal rausschmeißt und was dazu nimmt. Und das war beim Podcasten ähnlich, dass ich mir dann diese Schnipsel angehört habe und teilweise so eine Idee hatte, was ich erzähle von diesem Monat. Und am Ende ist was anderes draus rausgekommen, weil man am Anfang, ja, weil man einfach mit dem Abstand Dinge auch anders bewertet. Mhm. Und dann vielleicht auch durch die Krise schon gegangen ist. Und dann, ist ja auch ganz natürlich, kennt jeder, sieht in der rückwärtsgewandten Perspektive alles immer gar nicht so schlimm aus, wie man es
in dem Moment
empfunden, empfunden hat. Genau.
War das mit dem Buch und dem Thema eigentlich auch so, dass du, während du geblockt hast, das Thema anders wahrgenommen hast, als zu der Zeit, als du dann das Buch mit quasi auch ein bisschen Abstand geschrieben hast?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, weil ich da einfach schon relativ klar war. Also durch diesen, wie gesagt, ich habe auch, wenn ich Kulturwissenschaften sage, dann war das Anglistik. Und im angloamerikanischen Raum gibt es das ja schon viel, viel länger. Aber also da gab es ja schon, das will ich nicht lügen, ich glaube Ende der 80er Naomi Wolf, die hat Beauty Myth geschrieben. Und da geht es im Grunde genommen genau darum, also wie, ein bisschen aus, so ein Kapitalismus im Grunde genommen auch Frauen klein hält über ja ihre Körperbeschäftigung und damit auch die Emanzipation gehindert wird, indem man also immer noch mehr Aufgaben, die mit ihrem Selbst zu tun haben, Frauen übereignet und sie dadurch einfach immer was zu tun haben, was sie aber von der vielleicht eigentlichen Aufgabe abhält, nämlich zu überlegen, wie wird das gleicher hier und wie geht's mir eigentlich, warum geht's mir eigentlich so in der Gesellschaft und nicht anders? Und dass das also ganz bewusste Prozesse sind, die einmal das ganz schnöde Mehr verkaufen haben, natürlich immer wieder Bedürfnisse schaffen, die befriedigt werden müssen, aber dann auch so eine Gleichberechtigungsperspektive. Und das hatte ich einfach im Studium schon kennengelernt. Das ist ein relativ ja großer Strang, so in einem ja, genderorientierten Kulturwissenschaft. Und deshalb hatte ich zu dem Thema schon so eine Einstellung. Also ich habe selber Frauenzeitschriften gelesen, so vielleicht so 16 bis 20 herum. Und dann kam dieses Studium ganz gut rein, um diese andere Perspektive zu bekommen und war seitdem eigentlich auch schon kritisch. Und dann ist es mir wieder aufgefallen, noch nicht mit Frauenzeitschriften, da konnten die noch nicht lesen, aber als ich dann meine beiden Töchter bekommen habe und man da dann einfach, ich finde, mit Kindern merkt man immer sehr deutlich, wenn die dann so mit offenem Mund vor im Supermarkt stehen und irgendeine Werbung sich anschauen, wo die Frau leicht bekleidet eine Salami hält oder so. Und das Kind steht davor und man sieht im Gesicht dieses Kindes die Irritation und denkt, ja klar, wieso ist das irritiert? Das hat nichts miteinander zu tun, ja. Und wir selbst sind schon so dran gewöhnt, dass mit Nacktheit, mit Sex Dinge verkauft werden, dass einem ja wie in vielen anderen Bereichen auch Kinder da oft so ein bisschen die Augen öffnen. Und da kam so mit dieser frei gewordenen Zeit, mit dem Vorwissen, mit diesem nochmal Neuschauen auf die Kinder, die man hat, auf das Rosa, das einzieht, ja, auf die Barbies, das Rosa, die kommen. Ja. Was ich auch gar nicht schlimm finde, aber was einfach interessant ist, wenn man merkt, wenn sie dann in den Kindergarten gehen, wenn sie andere, wenn es einfach Dinge gibt, wo man dazugehört, die einfach so sind, wie schnell das dann einfach da ist, ja. Und das kam so alles zusammen und deshalb hatte ich beim Bloggen schon eine relativ ja deutliche Perspektive darauf und das hat sich im Grunde genommen beim Buch dann auch fortgesetzt. Das war dann mehr nochmal so ein ja einfach ein bisschen genauer, ein bisschen ausführlicher die Schnipsel sozusagen zusammentragen, ja, die Blogtexte verdichten in Kapitel, wo es noch mehr Sinn macht, weil man es einfach in Gänze liest und weil es dann natürlich auch besser passt und Dinge, die einem auf dem Blog einfach gar nicht so auffallen können, wenn ein Text aus August 2014 im September nochmal etc. natürlich auch was ganz anderes und Blog lesen oder Online-Texte lesen ist natürlich auch was ganz anderes als ein Buch lesen. Also ich glaube, da hat man nochmal ganz andere Gruppen auch, die man anspricht. Also das war auch so ein Hintergrund, dass ich dachte, wenn man das nochmal in so ein Buch packen könnte, dann hat man auch nochmal die Chance, so ein ganz anderes Publikum zu erreichen. Ja, weil die den Blog lesen und die online viel unterwegs sind, das sind vielleicht auch die so sind wie ich und sowieso schon kritisch sind. Und jemand, der so ein Buch mitnimmt, was ich ja auch bewusst versucht habe mit den Illustrationen, mit der Herangehensweise lustig zu erzählen, locker zu erzählen, dass man das eigentlich wie so ein Frauenbuch gut weglesen kann, aber trotzdem immer mal stutzt und sagt, hey, ja, das stimmt eigentlich, ist eigentlich totaler Quatsch, ja, muss ich mir keine Sorgen drum machen.
Du bist eigentlich Augenöffnerin, ne?
Ja, so ein bisschen, ja, wobei das wäre mir vielleicht schon wieder so ein Stück weit zu dogmatisch, weil das dann immer sich schnell so anhört wie, ja, wer sich zu sehr schminkt, hat den Schuss noch nicht gehört, etc. Und mir geht es eher darum, dass man sich versucht, davon frei zu machen und dann so seinen eigenen Umgang mit Schönheit findet. Also, dass man eigentlich erstmal versteht, dass es überhaupt diese Mechanismen gibt, dass da was auf mich wirkt und dann kann man aber selbst entscheiden. Also, genau. Natürlich, ich habe heute Morgen auch überlegt, was ziehe ich an? als ich zu euch gefahren bin, ja, oder habe den Lippenstift rausgesucht und das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich heute einfach nur die Kinder bei der Kita abgeworfen hätte. Und das ist ja auch ganz normal und das ist ja auch nichts Schlimmes. Und es kippt ja manchmal jetzt auch schon sehr in die andere Richtung, ja, dass dann so, dann gibt es Texte bei Zeit Online über die hochhackigen Schuhe, die man nicht anziehen darf, weil das unemanzipiert ist etc. Und das hat halt auch keinen Sinn. Das ist dann genau wieder der Druck in die andere Richtung. Hm. Und ich glaube sogar, dass Frauen sich gerne schön machen. Also ich weiß es von mir. Kann man dann immer streiten, ist das genetisch, ist das biologisch, ist das gesellschaftlich etc. Aber es ist ja da. Ich mache das gern. Ich sehe auch gern hübsch aus, ich bin auch gern attraktiv und das darf ich dann auch. Und wenn ich verstehe sozusagen, was die Zwänge sind, kann ich ja auch entscheiden, wo mache ich mich frei, wo nehme ich es an, wo tue ich es nicht.
Mhm. Ja, es ist nochmal eine ganz andere Aussage dann, wenn ich das dann trotzdem mache, weil ich es bewusst mache.
Genau.
Ja? Genau. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass wir alle viel konsumieren und ich glaube, das gilt auch für Männer. Ja,
absolut.
Ja. Dieses, das wirkt so viel auf uns und wenn wir es nicht bewusst wahrnehmen, kann das ganz viel mit uns machen, was wir halt nicht, was wir nicht bemerken und dann sind wir tatsächlich Zwängen unterworfen. Ja, aber also trotzdem ist das für mich ein Augenöffnen, weil dann kann man bewusst entscheiden.
Danach. Genau.
Und das ist, und ich finde, das ist dann wirklich eine Emanzipation, dieses Gefühl von, ich entscheide, ich mache das, wie ich das möchte. Und wenn ich jetzt mich trotzdem schminken will, dann ist es meine Entscheidung. Ja, das Selbst ist dann wieder wichtig, ja.
Genau. Das ist der Kern, ja.
Ja. Was hat das? Du hast ja zwei Töchter, hast du gesagt, wie alt sind die jetzt?
5 und 2, 6 und 2.
Ja, ganz wichtig. hat das deine Art, wie du sie erziehst, verändert? Der Blog und das Buch?
Ich war am Anfang tatsächlich, das ist wahrscheinlich tatsächlich so eine Entwicklung. Ich war am Anfang sehr so, dass ich dachte, aber ich glaube auch, das ist wieder symptomatisch für Eltern werden, dass man spätestens, wenn man schwanger ist oder wenn man überlegt, sich für Kinder zu entscheiden, ja schon so Ideen bekommt, wie werde ich es nicht machen und so werde ich nicht sein. Und dann ist ja eine Grundkonstante des Elternseins, dass einem Kinder sehr schnell erklären, dass sie eigene Persönlichkeiten sind und dass man Ideen haben kann, aber dass deine Ideen sind und das nicht unbedingt immer in der Realität umsetzbar ist. Ja, ob man jetzt pünktlich aus dem Haus will oder sagt, wir streichen das nicht rosa etc. Und am Anfang war ich da eher so, würde ich sagen, vielleicht so auf Außenpunkte geeicht, dass ich mir gedacht habe, also wenn du Töchter hast, dann versuchst du sie von den Barbies irgendwie wegzubringen und versuchst ihnen andere Puppen, ja? Und wenn du, und es muss ja nicht unbedingt überall die Disney-Prinzessin etc. Und was mir klar geworden ist, ist, dass ich da selber mich so am Anfang in meiner eigenen Dogmatik verfangen habe und dass das im Endeffekt auch gar nicht die Punkte sind, die es wichtig machen. Die Vorbilder sind ja immer wir. Also wir haben jetzt auch das Barbie-Haus stehen und die Barbie-Puppen. Und ich finde das alles überhaupt nicht mehr schlimm, weil ich mittlerweile sagen würde, viel wichtiger ist, dass der Vater nicht nach Hause kommt, sich in den Sessel setzt und sagt, wo ist mein Bier? Ja, sondern dass sie ihn beim Bad putzen sehen, dass sie einfach bemerken, dass wir es gleichberechtigt versuchen hinzukriegen. Ja, und dann funktioniert das schon. Und man kann da schlecht Dinge vermitteln, die man selbst nicht tut und vermittelt am besten über die Dinge, die man einfach tut. Und da habe ich eine große Lockerheit entwickelt jetzt in den 6 Jahren, dass ich sage, gut, auch du, wie gesagt, hast einfach diese Dinge, die du gerne machst, ja. Also banales Beispiel, Fingernägel lackieren, ja. Ich weiß noch, als ich keine Kinder hatte, wenn ich so 3-4-Jährige, gut, das ist vielleicht ein bisschen arg früh, 4-5-Jährige mit lackierten Fingernägeln, dass ich so gedacht habe, aha, okay. Und irgendwann sitzt man selber da und lackiert das und denkt, okay, das machen wir nur am Wochenende, aber das macht mir jetzt auch Spaß, ja, das ist schön jetzt irgendwie. Und er denkt so, ja, und das war auch schön, als ich Teenager war, mit meinen Freundinnen solche Dinge zu machen. Und wieso sollte man jetzt aus so einem falsch verstandenen, oh mein Gott, da gebe ich die falschen Impulse, da dem Kind Sachen abschneiden und sich selbst auch Dinge verweigern, die man gerne macht. Und da, wie gesagt, ist einfach so eine Lockerheit eingezogen, dass ich da auf mich vertraue und auf unseren Weg und sage, ich glaube, dann geben wir ihnen schon alles mit, was sie brauchen, um nachher zu sagen, ich bin das wert und ich möchte das auch und ich gehe da meinen Weg.
Mhm. Ich finde diesen Punkt ganz wichtig, den du gerade gesagt hast, dass man, also Dinge, nicht die Dinge, die man nicht tut, wichtig sind, sondern die Dinge, die man tut, wichtig sind. Ja, also das sollte man sich, glaube ich, wirklich bewusst machen, weil das eine ist ja was Negatives sozusagen, aber was eine Abwesenheit von Dingen. Kinder bemerken ja die Abwesenheit von Dingen auch nicht oder von Handlungen oder Taten, weil sie nicht wissen, dass es sie gibt. Und dafür ist es natürlich viel wichtiger, dass das, was man tut, dass das deutlich wird und schöne Sachen sind. Das finde ich, ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, aber ich merke halt auch immer, dass es für die Kinder ist ja das, was sie haben, Normalität. Die kennen ja nichts anderes, ja. Das ist dann halt einfach, so ist das Leben halt, ja. Und ja, das ist unsere Aufgabe, denen das vorzuleben, was wir als gut und wichtig empfinden.
Absolut. Ja. Und natürlich kommt da immer der Konsumaspekt mit rein. Ich hatte da so eine schöne Geschichte. Barbie hat ja, ich weiß jetzt gar nicht, vor 2, 3 Jahren selber diese unterschiedlichen Körperformen aufgelegt. Und dann gab es auch von Barbie die etwas dickere Größe 38 Puppe, ja.
Wir haben und ja mal hier in dem Podcast
die kleinere
gelernt,
und genau, die große etc. Und vorher gab es aber so ein amerikanisches Start-up, was schon sozusagen die Größe 40 Barbie rausgebracht hatte. Und da weiß ich noch, dass ich die dann geschickt habe aus den USA und die verschenkt habe dann zu Weihnachten. Und da gab es aber auch schon eine andere Barbie. Und total geschockt war, als meine Tochter dann sagte, das ist die dicke Puppe. So irgendwie, das ist die dicke Barbie. Wo man ja auch erstmal überlegen muss, ja gut, aber das war für sie in dem Moment tatsächlich erstmal eine Beschreibung dieser Puppe. Ja, kennt halt dick und dünn als Gegensätze. Alles, was wir mit dick im Kopf haben, das habe ich ja zum Beispiel im Buch auch drin, all diese negativen Wörter, die wir mit dick assoziieren, ja, so ein bisschen behäbig und träge, lustig und total umgänglich und sozial, aber auch irgendwie so ein bisschen faul und so, das hat sie ja nicht mit dieser dicken Puppe. Was man dann aber natürlich merkt, war, als dann zum Beispiel zum Geburtstag ein Auto, also haben wir dann so ein Barbie-Auto geschenkt und da passte die andere nicht rein, die war zu dick dafür. Und die passt auch heute noch nicht wirklich in den Fahrstuhl von diesem Haus. Und das ist natürlich was, ich finde, da macht's wieder Sinn. Ja, und da ist sie auch mittlerweile im Alter, wo man sagen kann, das ist ja total komisch. Ja.
Ja.
Aber du hast insofern recht, als dass ich auch das Gefühl habe, Kinder können viel auch so als Abstraktion wahrnehmen. Also wenn man da dann anfängt, zu viel zu erklären, ja, dass das ja doof ist, dass die dicke Puppe nicht und in die Klamotten und so, finde ich, dann kriegt man auch manchmal so einen Blick so wie, ja, okay, dass es keine Elfen gibt, ist mir auch klar. Ja, also die haben halt tatsächlich noch ganz andere Sachen, wie sie ihre Welt zusammensetzen. Und ich glaube, da gibt es Dinge, auf die ich hinweise und Dinge, wie du sagst, wo ich dann einfach drauf vertraue, dass man ihnen das Grundgerüst gibt, wo sie die Sachen reinpuzzeln und dann passt das.
Ja. Ja, ich finde es auch lustig mit der Größe 38.
Ja.
Wir haben ja hier mal im Podcast gelernt bei der Jana Hansen, dass ist ein Plus-Size-Model, dass
40, 42.
Ne? Nee, ab Größe 38
ist schon Plus-Size
los. Also
jede Frau. Und die Durchschnittsfrau trägt 42, 44, je nach den Zahlen. Ne?
Ja, genau. Und was ich auch noch gerade einen spannenden Punkt fand, war, weil das haben wir auch schon öfter diskutiert bei uns in der Familie, ich finde es so wichtig, die Rolle, die auch ein Vater gerade mit Töchtern hat, also klar bei Jungs auch, aber auch wie der Vater mit der Mutter umgeht und wie der Vater mit der Tochter umgeht und welches Bild er ihr vermittelt. Ich finde das so entscheidend und manchmal vergisst man diese wichtige Rolle, die die Männer im Leben von.
Und auch das Vertrauen in sich selbst. Also ich würde dir von mir sagen, ich habe mir ja auch bewusst diesen Mann ausgesucht und der ist ja bewusst, hat er ja alle diese Eigenschaften nicht, die man jetzt so vom, naja, ne, so den Männern, die so immer als böse Weiße patriarchale Männer. Und dann kann man ja auch so ein gewisses Vertrauen in sich selbst haben und sagen, ja gut, also das ist, das passt dann schon.
Genau.
Und der macht es ja auch dann so, wie es einfach für uns beide passt. Und das kriegen die Kinder dann eben mit.
Ja. Aber auch wieder bewusst, ne? Also
ja.
Ich finde es ganz wichtig, dass man sich viele Dinge einfach bewusst macht und dann einfach für sich entscheidet, was ist richtig.
Ja. Absolut.
Spannend.
Ja.
Wie das Thema, es hörte sich gerade so ein bisschen so an, als ob das Thema so auf dem Blog jetzt für dich so
abgeschlossen ist.
Ja.
Ja, es ist gerade, ich bin gerade tatsächlich so ein bisschen, aber das hat so viele Gründe. Also einmal ist es eine banale Zeitfrage, dass einfach, wenn alles gut geht, wird ein zweites Buch kommen. Ich schreibe diese Zeitschriftentexte und da geht es auch nicht immer nur um das Thema, sondern gibt es eine ganze Bandbreite an Büchern. Das zweite Buch wird um was ganz anderes gehen. Und da ist es einmal eine Zeitfrage, dass man einfach nicht mehr so viel Zeit hat zu bloggen, weil das einfach dann für andere Themen drauf geht. Und dann entscheidet man sich natürlich auch immer, was möchte man schreiben. Und ich habe schon so das Gefühl, dass ich gerade auch mit dem Buch das für mich so ein bisschen, ja, abgeschlossen habe. Also ich, wie gesagt, ich habe 2 Jahre relativ intensiv drüber geschrieben und ich hätte schon so das Gefühl, ich würde mich in vielen Dingen einfach wiederholen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich würde dann so mit dem Finger auf was zeigen, dieses Augenöffner, und würde aber nur noch ein Beispiel dafür nennen. Und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, hatte ich ja auch schon gesagt, dass das Thema auch mittlerweile schon so ein Stück weit salonfähiger ist und angekommen. Es gibt ja jetzt auch, sind ja noch ein paar andere Bücher jetzt auch in den letzten Monaten und davor rausgekommen, die so dieser Embrace-Film kam. Also es hat schon eine Aufmerksamkeit und eine Präsenz, dass ich so diesen Anfangs auch so Blogger-Impuls, da muss doch mal einer was schreiben. Und ja, am Anfang war das ja auch viel, es ist immer, mein Blog ist immer lustig und ironisch und ich gehe da immer so mit so einem Lächeln dran, ja, und versuche das witzig zu verpacken. Aber es war am Anfang natürlich schon so ein großer, das kann doch nicht wahr sein. Ja, also meint ihr das jetzt ernst? Und ich glaube, da hat sich schon so ein bisschen was gedreht, dass es einfach mittlerweile an vielen Punkten schon man das findet und dass ich einfach glaube, ja, ich denke, der Blog steht sozusagen mit diesem Thema und dafür gab es ja auch den Grimme Online Award. So ironische Brechung von Frauenzeitschriften etc. Und der steht da und den gibt's und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das irgendwann mal wieder belebe. Also ich habe jetzt auch so ein bisschen Tagebuchbloggen wieder angefangen auf meiner eigenen Seite und ich glaube, ich werde immer schreiben und wenn mir irgendwas auf der Seele liegt, das dann auch zu Papier bringen. Aber es ist halt die Frage, wo es dann reinfließt, ne? Ob es dann ein Zeitschriftentext ist oder irgendwo ein Gastartikel oder dann wieder auf dem Blog.
Mhm. Ja, und ich glaube, wenn man dann da vielleicht auch weitermacht, und dann immer wieder nur mit neuen Beispielen, die man gefunden hat, dann wird's halt auch irgendwann unglaubwürdig, ja, oder dann, und dann wird man halt so dogmatisch, dass man sagt,
genau.
Ne? Dann, ja, ja. Und ich glaube, das ist auch okay, wenn man sowas dann auch mal irgendwann abschließt, ja.
Ja. Ich bin auch einfach so, wenn ich was anfange, ich möchte es dann auch verstehen und durchdringen und neue Dinge dazu lernen. Und ich habe eben auch mit dem ersten Buch angefangen, wie gesagt, so viel zu lesen. Wie geht Storytelling? Wie macht man das überhaupt? Wie baut man Spannungsbögen auf in einem Sachbuch? Und das ist jetzt einfach das, was mich auch mehr interessiert und was ich spannender finde, ja. Wenn ich auch das zweite Buch dann schreibe. Und da geht auch viel Zeit dann so einfach hinter den Kulissen im Moment rein, was man dann gar nicht so sieht, was nicht unbedingt in so einem Blogtext mündet. Also über das Schreiben, finde ich jetzt, also machen ja auch viele, ne, dann so. Ist jetzt gerade im Moment nicht spannend genug und glaube ich auch noch nicht, mir geht es immer darum, dass ich das Gefühl habe, ich kann dann auch wirklich was Neues sagen. Ne?
Mhm. Ja, ist ja auch der Podcast, der ist ja abgeschlossen. Ne?
Genau.
Also das ist ja.
Ist
jetzt keine Endlosschleife von, wie geht's weiter mit dem Schreiben, ja.
Genau.
Und das finde ich gar nicht so schlecht bei dir, dass du wirklich die Projekte auch abschließt und dann aber auch loslassen kannst. Also nicht komplett loslässt,
ja.
Also nicht löscht oder sonst etwas, sondern einfach sagst, das habe ich jetzt durchdrungen, ich bin jetzt fertig, jetzt gucke ich mich noch was Neuem um.
Also es ist natürlich ein Prozess. Wäre jetzt gelogen, wenn ich nicht sagen würde, es gab schon die, ich habe ja über Jahre wirklich jede Woche gebloggt, teilweise mehrmals die Woche, 3-4 Mal die Woche. Und natürlich kriegt man dann auch Nachrichten und die Leute twittern einen an und sagen, hey, was ist los und wieso nicht? Und mit einer gewissen Anzahl an Lesern spürt man ja auch so einen Zugzwang. Also das war schon ein Prozess. Es ist nichts, was so, ne, dass man dann irgendwann mal sagt, nein, da gibt's eine, habe ich ein Verantwortungsgefühl, aber ich habe auch was, was ich eigentlich machen möchte. Ja. Und dass man das dann so immer changiert und überlegt, wo dann einfach die Energie reingeht.
Zum Thema Energie reingehen, was ich noch sehr, sehr spannend finde, weil das, du hast das jetzt ein paar Mal so angerissen. Ich würde einfach noch gerne noch mal nachfragen. Du hast 10 Jahre als Projektmanagerin gearbeitet. Machst du das immer noch?
Nee. Also ab nächsten Monat ist es tatsächlich so, dass ich versuchen werde, das mit dem Schreiben jetzt weiter zu verfolgen. Das ist einmal daher, dass meine Firma wurde jetzt das 4. Mal verkauft. Und
viel Change Management
viel,
zu tun.
Viel Change Management. Und das war einfach jetzt im Endeffekt nicht mehr die Firma, in der ich arbeiten möchte. Man kommt ja auch an so einen Punkt, wo man sagt, wie viel Resilienz-Workshops und so kann man noch verkaufen? Wie geht's einem selbst mit Veränderungen? Wo ist man mal eingestiegen? Und das hat jetzt auch hat einfach ganz gut gepasst. Ja, und parallel ist es einfach so, dass sich immer mehr Möglichkeiten auftun, damit auch Geld zu verdienen. Und dann habe ich einfach überlegt, dann gibt es eine bestimmte Summe, wo man sagt, okay, das wäre gut, wenn das reinkommt. Und dann geht man eben das Risiko ein, dass das jetzt nicht mit einem festen Arbeitsvertrag reinkommt, sondern dass man da einfach dann schaut. Aber da bin ich jetzt erstmal sehr glücklich mit. Und das Schöne ist ja, und deshalb bin ich da auch eigentlich ganz entspannt, dass ich ja diese Ausbildung im Hintergrund habe. Also ich könnte sicher relativ problemlos sagen, und das war dann auch die Entscheidung, als ich mich entschieden habe, dass das in der Firma einfach mir nicht mehr entspricht, so wie die sich entwickelt hat, war ja auch die Entscheidung, suche ich mir jetzt was Neues in dem Bereich oder versuche ich einfach dort? Und ich glaube, ich versuche einfach in meinem ganz normalen Job, ja, für den ich ausgebildet bin, mit Studium, Promotion etc. und der Berufserfahrung, das könnte ich ja jederzeit wieder machen. Mhm. Und das wäre sicher auch relativ problemlos, da wieder was zu finden. Aber ja, ich schau mal, es ist eine spannende Zeit. Die nächsten Monate sind erstmal in Ordnung, da weiß ich, was ich tue. Und dann gucke ich weiter und ich finde es auch ganz schön jetzt erstmal, weil es natürlich so eine gewisse Freiheit ist, die ich jetzt erstmal sehr wertschätzen kann, die man sich da erkauft hat. Mhm. Ja, dass man einfach jetzt von zu Hause arbeiten kann. Ja, dass man nicht mehr jeden Morgen irgendwo sein muss, reisen muss etc. Und das macht erstmal viel Spaß.
Ja, das stimmt.
Ja.
Auch mit Kindern ist natürlich durchaus ein Vorteil.
Und das ist natürlich auch ein Vorteil. Also klar spielt da das Private mit rein, dass man sagt, das ist auch natürlich, es ist eine wahnsinnige, es ist ja hier immer noch sibirische Kälte. Es ist natürlich eine wahnsinnige Erleichterung, obwohl es da nie wirklich Probleme gab in meiner Firma. Aber schlechtes Gewissen haben Frauen ja für sich gepachtet, zu sagen, dann bleibt einfach hier, wenn ihr anfangt zu schnupfen, ja. Und man muss es nicht bis zu dem Punkt ziehen, wo 40 Fieber ausbricht und dann man tatsächlich sich hinsetzen muss, wer passt jetzt auf die Kinder auf. Und das ist auch was, also genau, wenn man so schaut, was macht man, sind das ja auch alles Abwägungen, wo man sagt, wie viel muss man verdienen und wie viel braucht man vielleicht auch nicht finanziell, wenn man sagt, die anderen Dinge, die sich entwickelt haben, sind mir das wert, weil die gut passen gerade zu unseren Lebensumständen.
Was ich bei dir tatsächlich auch spannend finde, wie gesagt, war, du hast dann ja, wenn du gesagt hast, du hast Ende 2013 die Promotion abgeschlossen, das heißt, das hast du auch neben der Arbeit
dem Job,
gemacht.
Ja, neben dem Vollzeitjob.
Dann hast du den Blog angefangen, neben dem Job. Du hast dann ein Buch geschrieben, neben dem Job.
Also
du
hast alles. Wobei, da muss ich ehrlich sein, das war die Elternzeit des ersten Kindes, wobei jeder, der ein Kind hat, weiß, dass es erst hier mit Kind, also das war schwerer als die Promotion vorher neben dem Job. Aber da war ich tatsächlich zu Hause in diesem Jahr. Und das war das zweite Kind.
Ja, aber tatsächlich, das ist ja so ein Muster bei dir, ne? Dass du Dinge nebenher machst und sie dir erarbeitest, die sie dir aber anscheinend auch Energie geben.
Ja.
Und wenn du sie dann sozusagen erfolgreich sozusagen bewältigt hast, dann machst du dann was. Oder dann hast du doch diese Sicherheit zu sagen, okay, jetzt nehme ich das und gehe damit weiter. Ja? Ja. Und ich finde das eine ganz tolle Taktik im Grunde genommen, obwohl das wahrscheinlich keine Taktik ist, sondern das ist einfach so wahrscheinlich entstanden.
Weil ja, ist ein bisschen Natur, aber ist auch tatsächlich was, was ich auch immer im Job gemacht habe. Also ich bin durch verschiedene Abteilungen gegangen, bin in einer anderen Stelle eingestiegen und habe dann gemerkt, oh, das, was die machen, würde mir auch Spaß machen und habe das da zum Beispiel ähnlich gemacht. Ja, das waren immer, gerade so war eine große Firma, 350 Mitarbeiter, also gut, Mittelständler, aber genug verschiedene Abteilungen. Und das habe ich im Job auch immer so gemacht, wenn ich irgendwo gehört habe, da ist Bedarf oder da braucht jemand Hilfe, nicht gleich zu wechseln, sondern sich anzubieten und dann vielleicht die eine oder andere Stunde dran zu hängen und zu schauen, ob es ja mir auch Spaß macht, ne, ob ich das Gefühl habe, ich kann das, ob ich da Interesse dran habe, ob es mich fängt. Und also ich glaube, das ist ein bisschen Natur. Ich lerne einfach gern neue Dinge und möchte die dann auch gut können, obwohl ich auch gut Dinge, von denen ich merke, dass sie mir nicht liegen, beenden kann. Also ich habe zum Beispiel am Anfang des Blogs beim Programmieren Blut geleckt und dann irgendwann gemerkt, es ist jetzt einfach nichts, was dir so hundertprozentig liegt, ja, und du würdest das gern können, aber dann gebe ich meine Energie lieber in was anderes. Also ich sag mal, bin auch niemand, der dann denkt, muss aber unbedingt werden. Ich glaube, ich kann mich dann ganz gut einschätzen, wo meine Stärken sind und dann sagen, da macht Sinn. Aber das stimmt auf jeden Fall, das ist so ein bisschen Lust am Neuen und meine Natur, dass ich überlege, ich probiere das mal, einfach machen und dann gucke ich, wo es hingeht. Und schau, ob es Sinn macht und ob es mir noch Spaß macht an bestimmten Punkten.
Ja, aber es ist auch wirklich eine ganz, ich finde das eine ganz spannende Mischung, weil es ist auch so eine Sicherheitsgeschichte. Ne? Also auf jeden Fall. Weil man es nebenher macht, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn es schief geht. Aber es ist auch total clever, weil du entwickelst dich in der Sicherheit sozusagen weiter und kannst es dann nehmen, wenn es gut ist und dann was anderes damit machen. Ja, und das ist immer anscheinend sehr bewusst. Einerseits einfach machen, auf der anderen Seite dann sehr bewusst.
Ja, also ich glaube, das Weiterverfolgen und das, sage ich mal, dann auch Energie reingeben, ist sehr bewusst. Weil es wäre natürlich auch gelogen, wenn man sagen würde, man schreibt 2 Jahre so einen Blog und man schreibt so ein Buch in der Elternzeit, wo man ja vielleicht auch häufiger gerne mal einfach im Café gesessen hätte. Und da steht man ja auch nicht jeden Morgen auf und sagt, juhu, schreiben, mein größter Traum. Und das ist aber, finde ich, auch so ein guter Unterbau für das, was ich jetzt versuche, die nächsten Monate, dass ich manchmal so das Gefühl habe, Leute, die gern schreiben wollen, das will ich gar nicht sagen, das andere ist anders machen. Ich glaube, ich habe generell in den Dingen, die ich tue, eine gewisse Professionalität und das ist nicht schlecht. Also ich verlange zum Beispiel dass ich jetzt sage, ich versuche zu schreiben, verlange ich ja nicht davon, dass ich jetzt jeden Morgen jubelnd aufstehe und dass es dort keine Phasen gibt, wo ich nicht auch mal denke, boah, das geht gar nicht. Ich hänge gerade an einem Text, den habe ich vor 3 Monaten gepitcht. Den dachte ich, den schreibe ich so. Der kostet mich so viel Zeit. Ja. Ich sage das jeden Abend, sage, erinnere mich dran, dass ich sowas nicht wieder mache. Ich hätte das nie gedacht. Aber das frustriert mich nicht zu sehr oder es ist nicht so, dass ich dann sage, oh mein Gott, ist die Entscheidung, die du jetzt getroffen hast, falsch, weil ich weiß, dass das einfach in jedem Job so ist. Ja, ich kenne das normale Arbeitsleben, ich weiß, da gibt's Höhen und Tiefen, Dinge, die Spaß machen, die nicht Spaß machen und wann immer irgendwas nicht nur lustgetrieben ist und das ist ja mit den meisten Sachen, gibt's immer die Punkte, wo man denkt, oh Gott, ja, worauf hast du dich da eingelassen? Mhm.
Als Abschluss noch eine letzte Frage. Wenn du tatsächlich allen Menschen eine Botschaft geben könntest, was wäre das?
Oh, was wäre das? Bezogen auf mein Thema wahrscheinlich tatsächlich so dieses einfach machen. Also sich trauen, Dinge zu tun. Und dann auch, wenn man einen Wunsch hat, was man machen möchte, sich klar sein, dass man den langen Atem braucht. Ja, das ist nur, weil man sich für was entscheidet und dass die Passion ist und man Talent hat, das nicht heißt, dass man ankommt. Es ist immer auch Blut, Schweiß und Tränen dabei, einfach bei allen Dingen. Und übergeordnet würde ich einfach sowas sagen, wie seid nett zueinander. Ich finde, wir können alle einfach so ein bisschen mehr uns in den anderen reinversetzen und überlegen, wie es dem geht. Und einmal das Augen rollen lassen und den scharf eingezogenen Atem, wenn einer an der Kasse vor einem nicht schnell genug ist und so. Das ist vielleicht auch so ein Berliner Ding, dass einem das hier häufiger begegnet.
Ja, obwohl ich muss sagen, heute Morgen war ich sehr positiv überrascht.
Von den Berlin. Freundlichen Berlinern, ja.
Ja, nee, war wirklich in der Tat, ich habe es auch schon anders erlebt, aber heute war ich sehr überrascht, wie freundlich sie waren.
Ja, ich würde auch immer sagen, es ist keine Unfreundlichkeit, es ist eine gewisse Ehrlichkeit dahinter. Und wenn man manchmal auch so in so einer ehrlichen Art zurückgeht und manchmal so zurückpatzt, dann hat man sehr schnell eine ganz sympathische Ebene miteinander, ja. Das passt
dann. Sehr schön. Liebe Corinne, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Ja, ich habe viel gelernt.
Oh, okay.
Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß vor allen Dingen in deiner neuen Freiheit. Und ja, bin gespannt, was noch so kommt.
Dankeschön, danke. Hat Spaß gemacht. Schöne Fragen.
Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und unter Eigenstimmig findest du uns auch bei Facebook, Instagram und Twitter. Wenn dir gefällt, was wir hier bei Eigenstimmig machen, dann findest du auf unserer Internetseite einen Button, der heißt Eigenstimmig unterstützen und da erfährst du alles weitere, wie du uns etwas Gutes tun kannst oder uns einfach auch nur Danke sagen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.